Kölsch und Jod, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.
Nehmt Haltung an, da sind wir dabei. Kölsch und Jod, Nico Jansen ist hier und wenn einer Haltung hat und zeigt in der kölschen Musiklandschaft, dann ist das mein heutiger Gast. Frisch getauft mit Mattspritzern und Schweißtropfen von Rock am Ring, einem leichten Sonnenbrand von Jekim Sunnesching und mittlerweile auch schon voller Vorfreude auf ihre 15 Jahre Jubiläumstour. Die gibt's nämlich im kommenden Jahr 2026. Traune und Konfetti. So, wie viel Traune haben sie geweint? Wie viel Konfetti haben sie gesehen? Und wie viel Haltung haben sie bewiesen in diesen 15 Jahren? Das weiß der Frontmann der Band Kasala heute bei Kölsch und Jod, Basti Kampmann.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Was für eine wunderschöne Begrüßung. Vielen Dank.
Ja, sehr, sehr gerne. Und toll, dass wir es endlich geschafft haben, dass du hier bist. Und erstmal ein Experiment, Basti. Wenn du jetzt die Augen schließt und an Rock am Ring denkst, welches Bild kommt als erstes?
Als erstes kommt tatsächlich dann doch, dass als wir Mirs in Ains gespielt haben und da gefühlt, ich weiß gar nicht, wie viel tausend Handys dann nachts um zwei dann noch angegangen sind, das ist auf jeden Fall ein sehr überwältigender Moment gewesen. Ja.
Mirs in Ains wird auch noch Thema sein, wenn wir über Haltung und Songtexte sprechen. Ich fand's so mega authentisch, ich habe euch so ein bisschen über Instagram verfolgt, als ihr bei Rock am Ring gespielt habt. Ich fand's so authentisch, dass ihr nicht gezeigt habt, ja, wir sind die auf der großen Stage, wir stehen im Line-Up dieses Festivals, sondern ihr habt gezeigt, nee, wir sind eigentlich auch ganz normale Festival- und Rock am Ring-Fans und für uns ist das eigentlich ein absolutes Highlight. Wir feiern das komplett. Da waren sehr viele großartige Momente auch auf Campingplatz und vor der Stage da, oder? Woran kannst du dich erinnern noch?
Ja, also wir hatten ja uns dann auch dazu entschieden, komm, wenn wir mal die Möglichkeit haben, dann nehmen wir das auch komplett mit und hatten da dann die Möglichkeit, also ich sag mal, für ein Zelt sind wir dann doch zu sehr über 35.
wär nichts mehr?
Weiß ich nicht, aber wir wollten es dann doch zumindest ein bisschen so authentisch wie möglich machen und haben dann zumindest im Wohnwagen gepennt die ganzen drei Tage und das dann alles mitgenommen. Jeder hat seine Lieblingsband geguckt. Wir haben, also die da vor Ort waren. Wir hatten die Möglichkeit, ganz tolle Künstlerinnen und Künstler zu interviewen und da viel zu erfahren und natürlich auch über den Zeltplatz zu laufen. Wir haben im Vorfeld Fahnen verlost auf unserer Insta-Seite und sind dann über den Campingplatz gelaufen und haben dann Fahnen wehen sehen und sind dann zu den Leuten gegangen, mit denen gequatscht, ein Bierchen getrunken, Flunkyball gespielt, morgens um 10, wie sich das für ein Festival, Frühstück gehört und sind durch den Schlamm gelaufen, also und uns reingesuhlt und so wie es sein muss.
Konntet ihr das auch so richtig genießen oder ist man schon mit einem halben Gedanken auf diesen großen Bühnenmoment dann doch da?
Erschreckenderweise haben wir uns, glaube ich, mit dem Auftritt erst sonntags nachmittags auseinandergesetzt, gedanklich.
Perfekt, ist doch
also
perfekt.
Wir waren bis dahin wirklich voll drin. Natürlich war man irgendwie, man war ja auch in offizieller Funktion da, wie gesagt, mit Interviews oder dann kam es halt auch mal, wenn man über den Platz gelaufen ist, dass dann einer ein Foto wollte. Also man hat schon immer wieder gemerkt, man wurde immer wieder daran erinnert, warum man eigentlich da ist. Aber wir haben es eigentlich erstmal 2,5 Tage komplett genossen, beziehungsweise die Aktion mit den Fans gemacht.
Und Rock am Ring hat euch schon im Vorhinein viel bedeutet? Ihr seid schon die Rocker?
Ja, also das, auch wenn das Wort da mittlerweile leider super, super uncool ist, wenn man was rockt, dann hat man direkt einen Bausparvertrag vor Augen, aber Gitarrenmusik ist schon immer etwas gewesen, wo wir uns alle drauf committen können und genau, deshalb, wir waren auch immer häufig fleißige Festivalgänger, der Flo war sehr häufig bei Rock am Ring, nicht nur einmal, ich war eher beim Hurricane, aber das ist ja am Ende des Tages, sagen wir mal so, selbe Familie.
Und kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo die Anfrage kam, beziehungsweise wie kam es überhaupt zur Anfrage? Wie kommt Rock am Ring dazu, Kasala anzufragen?
Also es war so, wir waren eigentlich angefragt für die, es gibt so ein Pre-Opening Party immer am Donnerstag, bevor eigentlich es offiziell losgeht. So, und da machen die immer ein ganz buntes Programm und dann hatten sie uns gefragt, ob wir da quasi den Abschluss machen. Und dann ist aber diese gesamte Party, warum auch immer, ausgefallen. Also die wurde einfach abgesagt aus keine Ahnung was für Gründen. Und daraufhin hat dann der Veranstalter von Rock am Ring gesagt, ja gut, der fällt aus, dann müsst ihr jetzt leider auf dem richtigen Festival spielen. Sehr schade. Natürlich haben wir uns, war natürlich sehr traurig.
Aber wisst ihr, so im Vorfeld, wer war eigentlich schuld? Ist da euer Management ganz aktiv, geht auf Rock am Ring zu oder weiß man da plötzlich, ah doch, da hat der und der mal was erzählt, die solltet ihr mal buchen.
Also es ist, glaube ich, auf jeden Fall so, dass unser Management da ganz, ganz heftig bei auch immer wieder unterwegs ist und Kontakte knüpft, auch Kontakte hat und immer wieder auch nachgegangen ist und immer wieder sagt, jetzt guckt euch das doch mal an. Aber wir hatten jetzt halt auch dann, ich sag mal, derjenige, der unsere Jubiläumstour unter anderem bucht, der Konzertveranstalter, der jetzt auch da natürlich Drähte hat und so hat man sozusagen lange den steten Tropfen, dann den Stein so gehöhlt, dass die irgendwann gesagt haben, mein Gott, jetzt kommt halt mal vorbei.
Sehr schön. Basti, ich hab eine Überraschung. Einen guten Kaffee.
Das ist das Allerbeste. Ich danke dir. Danke.
Ja, wir tauschen jetzt mal Kaffee gegen Bier. Ich glaube, es gab viel Bier, oder? Sei ehrlich.
Ja, puh. Was soll ich sagen? Wie gesagt, 10 Uhr Flunkyball und dann um 1 Uhr wurde mal eine Dose gestochen. Also ja, es wurde Kölsch getrunken.
Auch wirklich gestochen? Also richtig, wie man
ja, wir haben es, also der Flo hat es, wir haben das, gibt's auch, das kannst du dir auch auf Instagram angucken, wie es geklappt hat. Ja, wir haben es dann nochmal so, wie in den guten alten Zeiten. Aber auch, ja, Prost. Ja, Prost. Wir haben aber natürlich auch ganz viel Gemüse und Obst gegessen.
Wo siedelst du diesen Auftritt für dich ganz persönlich an? Rankst du Auftritte? Also steht der irgendwo auf 1 bis 3 oder wie machst du das?
Also eigentlich rank ich nicht. Also ja. Top 10 sind natürlich safe, vielleicht sogar Top 5. Top
also rankst du doch.
Ja, du fragst mich ja jetzt, das muss ich ja gerade irgendwie machen, weil es gibt natürlich ganz, ganz offensichtlich ist und wird der Moment, in dem der Stadionvorhang gefallen ist, wahrscheinlich für immer der Nummer 1 Moment für mich persönlich bleiben.
Aber hat das mit der Größe zu tun?
Nein, also, gar nicht, natürlich nicht. Und, also beziehungsweise natürlich nicht, ist vielleicht auch ein bisschen jetzt Understatement. Selbstverständlich macht es was mit einem, wenn man das Gefühl hat, da sind 41.000 Menschen, die sind wegen der Musik, die wir da machen, einfach da. Also das macht natürlich was. In dem Kontext kommt aber natürlich noch dazu, dass das zweimal verschoben werden musste wegen der Krankheit, von der wir nicht mehr sprechen. Und auch die Wochen vorher so intensiv waren, weil es quasi immer noch hätte sein können, dass da jemals irgendwo ein Test positiv war und für uns auch wieder so ein Zurück war. Und das hat das Ganze so emotional natürlich auch nochmal besonders aufgeladen, dass das wirklich wahrscheinlich für immer Nummer 1 bleiben wird.
Ich habe es in der Anmoderation auch ein bisschen durchklingen lassen. Ich möchte mit dir heute auch ein bisschen über Haltung sprechen, denn wenn es einen gibt in der kölschen Musiklandschaft, der es schafft, seine Haltung zu Dingen in Worte zu packen, dann bist du es. Also erstmal, warum machst du das?
Also ja, warum mache ich das? Habe ich früher auch schon gemacht, da hat's nur keiner gehört, also außer Freunden. Und wenn man, ich finde immer noch, wenn man auf einer Bühne steht und das, was man sagt und das, was man auch mit Liedern emotional ausdrückt, erreicht im Zweifel Tausende von Menschen, hat man automatisch eine Verantwortung, ob man will oder nicht. Und deshalb finde ich es wichtig, dann auch Haltung zu zeigen und auch auszudrücken. Und deshalb war das für mich immer klar, dass ich das auch mache, egal in welchem Kontext. Natürlich ist mir bewusst, dass wir keine Politband sind und dass wir nicht Bob Dylan, die Toten Hosen oder Feine Sahne Fischfilet sind, sondern auch eine Band, die auch unterhalten soll und tut. Aber das schließt sich ja nicht mit, das schließt sich ja überhaupt nicht aus.
Ich kann in Unterhaltung steckt ja auch Haltung.
Ja, sehr gut. Solltest was mit Sprache machen. Aber es ist ja, ich kann Karneval feiern und trotzdem gegen die AfD demonstrieren. Also das eine hat ja mit dem anderen, das schließt ja sich nicht aus.
Das soll überhaupt kein politischer Talk jetzt werden. Und trotzdem interessiert mich, du hast gerade gesagt, früher habe ich das auch schon gemacht. Wann hast du denn angefangen, politisch zu werden oder ich sag mal lieber Haltung zu zeigen, also zu bestimmten Dingen einfach eine Position zu beziehen. Wann ging das los bei dir?
Also ich weiß, dass ich war bei der ersten Arschuh beim ersten Arschuh dabei. Da war
wie
ich
alt warst du?
Beim ersten Arschuh war ich boah, scheiße, ich war da schon 15, 1992.
Naja, aber so das ist ja mitten in der Pubertät eigentlich so.
Ja, aber da ist man halt auch besonders. Ja. Ne? Und dann ein paar Jahre später gab es auch noch Demonstrationen. Da habe ich auch noch einen Zeitungsartikel, wo ich mit einem Kumpel in der Menge stehe. Und irgendwie, also das hat relativ früh angefangen. Das war aber einfach in unserem Freundeskreis auch immer, wir waren immer ein sehr politischer Freundeskreis, aber auf eine jetzt gar nicht hochintellektuelle Art und Weise waren wir aber immer in irgendeiner Art und Weise ganz klar auch Haltung zeigend und klar gegen rechts positioniert. Gerade Anfang der 90er war halt nun auch hier sehr viel los. In offensichtlicher und aggressiverer Natur, als das leider, was heißt leider, aber als es heute ist, das macht es schwieriger auch bloßzustellen. Und deshalb war das auch etwas, was es früh geprägt hat und was früh auch bei mir losgegangen ist.
Ist das denn in deiner Kindheit entstanden oder entsteht das dann durch den gerade besagten Freundeskreis? Oder war das schon in der Familie auch immer so, dass du gerne auch mal dann deine Meinung gesagt hast?
Das ist, glaube ich, in der Schule tatsächlich eher entstanden. Also ich glaube, so 5., 6., 7. Klasse ging das los. Wir hatten auch gute Lehrer, die uns da dann auch motiviert haben, uns doch mal mit Demokratie und dem allem, was dazugehört und der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Ich glaube, da war dann irgendwo der Moment, wo es dann irgendwie auch gezündet hat.
Und wie ist das dann? Bei vielen Künstlern denkt man so, ja, die müssen sich jetzt positionieren und sagen das. Aber dir kauft man das wirklich krass ab. Machst du dir vorher Gedanken über deine Worte oder gehst du da auf die Bühne und sprichst die einfach aus dir raus?
Also meistens ist es so, dass es irgendwie einmal aus mir rauskommt und dann habe ich es erstmal so und dann, wenn ich weiß, das ist das, was ich gerade dazu empfinde und sagen möchte, dann sage ich es halt auch ein paar Mal. Also das ist jetzt auch nicht so, dass ich schaue jedes Mal, ich muss jedes Mal was Neues sagen, aber ich mache mir jetzt nicht vorher groß eigentlich Gedanken oder Kopf dazu. Manchmal schon, ich spreche auch manchmal mit der Band, was ist, weil wir natürlich auch in der Klarheit der Aussagen immer ein bisschen differenzieren oder auch in der wo man sich auf dem Spektrum jetzt wirklich einordnet, und ich vertrete ja nicht mich persönlich nur, sondern irgendwie auch die Band. Das heißt, manchmal hätte ich Dinge vielleicht sogar noch ein bisschen klarer gesagt oder auch umgekehrt. Aber das, was ich sage, ist halt auch so die Essenz dessen, was wir auf jeden Fall in der Band vertreten. Und ich denke, ich passe die Sachen, die ich sage, immer dem an, wie ich mich gerade fühle oder auch wie ich denke, wie es gerade vielleicht auch Sinn macht, auch wenn wir wissen, dass am Ende des Tages man vielleicht gar nicht so viel Menschen erreicht, wirklich erreicht oder mitnehmen kann, wie man es vielleicht schön fände.
Wie viel Kontra gibt's da eigentlich? Merkst du das? Also, oder merkt ihr das?
Es gab, das ist aber schon ein paar Jahre her, da gab es irgendwie eine Hogesa-Demo in Köln, Hooligans gegen Salafisten, was für eine absurde Wortschöpfung, wo dann auch da wurde auch ein Polizeiauto umgeschmissen auf der Domplatte und ähnliches. Da haben wir uns sehr klar positioniert. Und da gab es tatsächlich krasse Anfeindungen auf Facebook. Facebook-Like, wer es noch kennt, auf jeden Fall. Wo uns dann auch teilweise der Tod gewünscht wurde oder spielt doch nur noch für Terroristen und ähnliche Dinge. Das war aber tatsächlich wirklich krass das einzige Mal. Es gibt es immer mal wieder so ein bisschen. Aber dann ist es, ich glaube, vieles ist dann auch so Bot. Also dieses, ich sag mal, wie oft ich schon gelesen habe, wo wart ihr denn Silvester oder ähnliche Dinge. Aber es ist jetzt tatsächlich in der realen Welt bis jetzt noch nicht wirklich so, dass es viel Gegenwind gegeben hat. Ob es daran liegt, dass man in irgendeiner Bubble selber unterwegs ist, weiß ich nicht. Aber man merkt zumindest, ich sag mal so, man merkt, wenn wir die Ansagen machen, an der Reaktion des Publikums schon ein bisschen, in was für einem Umfeld man sich bewegt.
Also ich habe jetzt mal eine provokante Frage. Ihr seid eine Band im kölschen Fastelovend, in der rheinischen Musiklandschaft, die einfach ein Standing hat, die sehr groß ist, die wahrscheinlich unter den Top-Bands einfach dazugehört. Könnt ihr euch das auch einfach erlauben, diese Haltung zu zeigen? Also Beispiel, vielleicht eine Band aus der zweiten Reihe, Plansche Malheur, die auch mal Haltung gezeigt haben, die sich ganz klar positioniert haben und dann einen extremen Shitstorm abbekommen haben. Das riskiert ihr nicht so, oder?
Also natürlich wissen wir darum, dass man in einer gewissen Größe das Maul ein Stück weit mehr aufmachen kann. Das würde ich unterschreiben. Also wobei das halt, also die, ohne dass die Konsequenzen spürbar sind. Ich glaube nicht, dass weniger Leute dann ihre Meinung haben und miteinander sagen, was sind das denn für linksgrün Versifte? Vielleicht sogar eher noch mehr, weil halt mehr Leute das kennen. Aber du hast recht, die direkte Reaktion ist wahrscheinlich schwächer, die Konsequenzen, die man befürchten muss, als das Plansche Malheur zum Beispiel erlebt hat.
Wie hast du das damals wahrgenommen?
Ich nehme an, du spielst auf die Geschichte an bezüglich des Z-Wortes, ja, und des Karnevalsvereins. Ich habe mit Juri lange gesprochen und ich fand es mutig, was er gemacht hat. Ich sag mal so, wir waren im taktischen Vorgehen unterschiedlicher Meinung, das ist auch vollkommen okay, aber was er gemacht hat und dass er da gerade für geblieben ist und wie er es gemacht hat, das fand ich auf jeden Fall gut, aber er hatte natürlich und sie hatten natürlich extrem und haben bis heute darunter zu leiden, das ist gar keine Frage.
Da ist der Karneval dann auch hart, ne? Also
Karneval ist halt auch ein konservatives Konstrukt und das sage ich gar nicht abfällig, sondern das ist halt einfach so, wir sind ja Teil dessen und ich merke, dass ich in Teilen auch durchaus konservativer bin, als ich es mir selber eingestehen möchte. Also es gibt Bereiche, wo ich dann auch sage, da weiß ich, komme jetzt auch nicht direkt mehr ganz mit. Linkskonservatismus, gibt es das Wort? Wenn ja, dann würde ich mich da verorten. Aber natürlich ist der Karneval ein traditioneller Ort, was auch gut ist und nicht der Hort der, sagen wir jetzt, der Progressivität.
So, letzte Frage zu Worten auf der Bühne. Ich kann mich noch an einen Moment erinnern, da habe ich euch anmoderiert. Es war Weiberfastnacht 2022, der Tag, an dem Russland die Ukraine überfallen hat, und du hattest direkt Worte, warum ihr trotzdem auftretet, was jedem schwer fiel damals zu argumentieren, warum es denn den Karneval jetzt trotzdem geben sollte. Jetzt in der Retrospektive, 3 Jahre später, waren es damals die richtigen Worte und die richtige Entscheidung aufzutreten?
Ich halte das immer noch für die richtige Entscheidung. Ich habe mir schwer getan. Mein erster Moment war, ich habe Peter Brings angerufen und habe gesagt, Alter, was machen wir jetzt? So. Aber ich halte das für die richtige Entscheidung immer noch. Es war unfassbar schwer, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, da endet jetzt was und da beginnt eine ganz ungewisse Zeit, offensichtlich.
War dir die Tragweite so klar?
Da bin ich manchmal einfach ein bisschen nerdy, also ich lese mir super viel politischen Stuff durch, den ich vorher halt auch genau, was das angeht, von so Historikern, da will ich auch gar nicht mit irgendwen langweilen, wo es aber genau um diese, darum geht, was Russland, wofür die Ukraine für Russland steht. Ich hatte direkt irgendwie da ein sehr, 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 sehr Bauchgefühl, dass hier jetzt eine neue Zeit anbricht und keine gute, ja.
So. Da machen wir jetzt nochmal einen Haken dran. Wir wollen nämlich auch über 15 Jahre Casala sprechen. Nächstes Jahr große Tour, die Anfangszeit. Ihr seid plötzlich da mit Pirate. Ich sehe dieses Video von euch, wie ihr da dieses Schiff kapert, wie du noch fast im jugendlichen Leichtsinn diesen Song singst. Aber wie kam es da mal? Kannst du dich noch an diesen Gründungsmoment Casala erinnern? 15 Jahre ist es jetzt schon her oder
ja.
noch länger?
Ja, jein. Also es war, glaube ich, weiß ich gar nicht genau, war es 2010 oder so, müsste ich den Flur mal fragen. Auf jeden Fall wie alles, also ich glaube, jede gute Idee der Weltgeschichte wurde natürlich nachts um 3 betrunken in der Küchenparty, in der Küche bei einer Party geschmiedet. Und das war da im Prinzip auch so. Ich kannte den Flo schon länger, kommt aus demselben Städtchen wie meine Frau und darüber kannte man sich auch schon eine ganze Zeit und wir haben auch schon zusammen Musik gemacht. Er mit seiner alten Band und ich mit meiner Punkband, die Punk-Rock-Band, die ich früher hatte. Und wir haben irgendwann dann in der Küche zusammengesessen und gesagt, pass auf, lass uns mal was zusammen machen, so ein Musikerspruch. Und dann kamen wir darauf, dass wir sagen, ja komm, dann machen wir doch die Mucke, die wir cool finden mit kölscher Musik. Und
was war denn das für eine Mucke?
Ja, es ist Gitarrenmusik immer. Es war und ist immer noch Gitarrenmusik bei uns.
Aber kölsche Gitarre, also waren es Brings eigentlich, die euch dann inspiriert haben?
Jein, also eigentlich nicht. Also mich schon. Also ich glaube, der Flo wäre eher, der würde sagen Blackfoos und ich hätte immer Brings gesagt. Ich glaube, das war so ein bisschen das Spannungsfeld. Genau, aber es war vor allen Dingen keine kölsche Gitarrenmusik, sondern einfach, wir sind halt beides Rockkinder gewesen und wollten das in irgendeiner Art und Weise in Gewand packen.
So, lass mal machen, habt ihr dann gesagt auf dieser Küchenparty und dann?
Dann ging erstmal ein bisschen Zeit ins Land, beziehungsweise wir haben erstmal auch zusammen uns hingesetzt und angefangen, Ideen auszutauschen und einen Song zu schreiben, den ersten. Da hatte er noch einen Kollegen mit an Bord. Und dann das erste Lied, was irgendwie entstanden ist, war auch Pirate tatsächlich, wo Flo meinte, ja komm, das ist jetzt erstmal ganz nett, den Hit schreiben wir dann später.
Ach echt?
Und ja, das war tatsächlich so, ist doch ganz cool. Und dann haben wir erstmal Sachen gemacht, wie einen Bandnamen überlegt, wo wir bei Peter Brings im Garten saßen, weil es gab ein Album, was Casala heißt, ob was okay für ihn ist und weil wir den kannten und ähnliche Dinge. Und dann waren wir natürlich dabei, auch schon die Band zusammenzustellen und das ergab sich relativ organisch aus alten Bekanntschaften, vor allen Dingen von Flo natürlich. Der Bassist, der Sebi kommt aus seiner alten Band, den Ena kennt er seit er 3 oder 4 oder 5 ist und der Nils hat mit Ena zusammen studiert und so fand sich das dann relativ schnell zusammen und dann haben wir irgendwann im August 2010, 2011 muss natürlich gewesen sein, ja. Die erste Probe gehabt.
Wenn man jetzt auf diese 15 Jahre zurückblickt, ihr werdet es über euch vielleicht nicht selber sagen, aber ich würde behaupten, ihr wart die Band, die eine neue Ära kölscher Musik wieder begonnen hat. Brings waren so diese Band, die gesagt hat, wir scheißen auf den traditionellen Karneval, wir machen halt auch mal Punk. Und ihr wart dann irgendwie die Band, die dieses junge, wilde, frischer Wind reingebracht habt. Wann war euch klar, oh krass, da folgen uns jetzt gerade sehr, sehr viele, die den Weg gehen, den Casala gerade gehen.
Das ging ja relativ flott da tatsächlich. Also erstmal, wir waren natürlich völlig geplättet von dem, wie schnell das dann bei uns losging mit Pirate und Lass mal singe und dann direkt irgendwie 70 Auftritte, obwohl eigentlich schon alles gebucht ist und keine Ahnung und die ersten ausverkauften Konzerten nach einem halben Jahr irgendwie schon. Das war super wild und dann hat man halt schon gemerkt, dass ist auch so dieses, man muss halt auch das Schwein haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Und wie du es schon sagtest, Brings hat ja, das war ja da schon 10 Jahre her, mit Super Geile Zick, wirklich mit der E-Gitarre machetenhaft in den Dschungelkarneval schon eine Schneise geschlagen. Aber tatsächlich, danach kam ja erstmal auch wieder lange Zeit nichts in irgendeiner Art und Weise, was irgendwie anders war, wirklich. Und ich glaube, da war einfach auch ein Bedarf da. Dass man die kölsche Musik vielleicht auch ein bisschen anders feiert und hören kann. Und da hatten wir den glücklichen Zufall oder das Momentum, da dann vor der Tür zu stehen. Und hat dann ja relativ schnell ein Jahr später gemerkt, okay, jetzt trauen sich vielleicht auch andere und jetzt kommt da auch was nach und das ist ja schön.
Und Musik zu machen und zu schreiben, die ja auch irgendwie eine Message hat. Also du hast ganz zu Beginn des Podcasts schon Mir sind Ains angesprochen. Da hast du Gänsehaut bei Rock am Ring durch die Lichter. Ich glaube, viele Menschen haben Gänsehaut bei diesem Song. Hat natürlich auch mit dem Text zu tun, genauso wie bei Südkurve, relativ frisch. Kommt das einfach so aus euch raus und ihr sagt, ja, diese Session ist es Zeit, mal wegzugehen von Pommes, Champagner, alle Laser Who. Wobei, selbst das hat ja auch Haltung und irgendwie eine Message. Weißt du, was ich meine? Also schreibt ihr dann ganz bewusst diese Session mal wieder einen Song, der eine Message hat.
Ich würde jetzt sagen, wir sind so strategisch, da sind wir viel zu chaotisch für. Nee, also eigentlich ist es so, wir sind jetzt auch gerade wieder im Schreibecamp unterwegs gewesen und haben neue Ideen gesammelt und wir lassen den Prozess eigentlich, versuchen wir zumindest erstmal einfach zuzulassen. Das fällt auch nicht immer ganz leicht, aber
nimm uns mal mit in den Prozess.
Ja, ja, also es ist häufig so, also in Großteil der Fälle, dass der Flo mit einer Initialidee kommt. Er hat's halt auch, ne, er ist der Songwriter, er hat's gelernt und wer kann. Insofern, ne, und er bringt dann auch häufig, manchmal ist es nur eine Zeile, manchmal ist es schon ein Melodieansatz, manchmal auch bis zu einem fast fertigen Song. Sing mich eine Hust zum Beispiel, den hat er uns im Prinzip so vorgespielt, nur er hat es noch mal irgendwie als Demo eingesungen, aber im Prinzip war der Song, der kam mit dem Song wieder, also ja, okay, cool, fertig. So, also und manchmal sind es halt, ich erinnere mich noch an den Song Rudeltiere, da hatten wir so irgendwie, Flo und ich hatten gerade einen Hund und ich hatte mit meinem Bruder zusammen so ein bisschen Musik und fand das hier, mir sind viele und dann hatte ich irgendwas mit reingebracht und haben wir darum dann einen Song gemacht. Es gibt also ganz viele Ansätze. Häufig ist es aber tatsächlich oder meistens so, dass der Flo der Erstimpulsgeber ist von meiner Zeile bis eventuell zu einem ganzen Song. Und dann versuchen wir das als Band so rund zu machen, dass es halt wir sind. Und genau, Texten macht der Flo mit mir dann zusammen am Ende meistens nochmal so ein bisschen den Feinschliff.
Aber erst Musik und dann Text?
Das ist tatsächlich ja jeder unterschiedlich, aber der Flo ist meistens der erstmal so eine Textidee, also irgendwann, dass man irgendwie weiß, okay, da, das könnte die Geschichte okay, sein. Ja. Und so arbeiten wir meistens. Also wir haben sehr viele Playbacks auch noch rumfliegen, wo wir irgendwie dann, da hat der Sebi oder so mal eine Idee und dann, ach geil, das hört sich cool an und die liegen bei uns auf der Festplatte rum.
Das heißt, ihr habt noch ganz viele Kasala-Ideen, die kommen können.
Ja, also wir haben jetzt gerade wieder, ich glaube, da kamen 8, 9, 10 sind schon wieder nochmal dazu und da kommt noch was. Also noch sind wir haben noch keinen, wir sind noch nicht ausgebrannt. Das bleibt hoffentlich auch noch ein bisschen so.
Da kann ich einmal kurz Werbung machen. 23. August, Open-Air-Konzert von Kasala in Bonn auf dem Bonner Kunstrasen. Vielleicht hört ihr da von den 8, 9, 10 Ideen auf jeden Fall schon wieder ein paar, oder?
Also mit Sicherheit eins, vielleicht zwei definitiv.
Ja, also alles dazu in den Shownotes. Basti, jetzt wollen wir aber auch nochmal über Kasala außerhalb des Musikalischen sprechen, denn ich dachte immer schon so, okay, die werden mit Musik, Auftritten und Co., Songwriting, wir haben gerade drüber gesprochen, genug zu tun haben. Aber nein, Kasala machen noch Theater, Kinderkonzerte, Weihnachtskonzerte, haben dann nochmal ein Quatschmusikprojekt zwischendurch auch am Start und einen Podcast hattet ihr auch lange Zeit. Also wird euch nicht langweilig oder was ist das Problem, dass ihr immer noch mehr Sachen machen wollt, müsst?
Ja, also es ist ja schön, auch nebenbei noch andere Dinge zu machen. Jetzt wurde den Podcast ansprechen, den müssen wir wiederbeleben.
Ich habe gesehen, letztes Jahr, ja. Also 2024 ist die letzte Zahl, die ich hinten gesehen habe.
Es ist leider zu lange her gewesen, das stimmt. Aber jetzt hast du uns motiviert, jetzt machen wir Kölsch und Jod den Podcast direkt wieder Konkurrenz. Nein, Spaß beiseite, das gibt es natürlich nicht, da gibt es keine Konkurrenz. Nee, also solange, ich meine, so, wenn man sich selber dann noch an anderen Stellen irgendwie, verwirklichen hört sich jetzt ein bisschen metaphysisch an, aber wenn man da noch was machen möchte, hey, das ist doch. Ich finde es gut. Also ich habe ja nebenbei noch ein Buch, dann habe ich noch ein kölsches Wörterbuch geschrieben oder irgendwie vertone noch ein Märchenbuch. Nee, macht ja nichts. Ne, und jeder macht da noch so seine Sachen und seine Dinge und ich finde es gut.
Hast du noch was auf der Agenda, wo du sagst, ah, das will ich noch schaffen, das will ich noch machen?
Ja, ich sitze tatsächlich an einem eigenen Roman, aber der ist sehr, sehr wenig fortgeschritten, leider bis jetzt. Ich komme ja eigentlich von der schreibenden Zunft und bin ja froh, wenn ich noch schreiben kann. Aber da fehlt mir tatsächlich, das erste Kapitel ist fast fertig, aber das ist ein bisschen wenig für ein Buch.
In diesem Jahr, wir müssen ganz kurz drüber sprechen, habt ihr auch einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Euer Roadie oder vielmehr eigentlich eure treue Seele Tom ist plötzlich und unerwartet verstorben. Ist Trone und Konfetti, der Titel der Tour 26, auch so ein bisschen an ihn gewidmet, weil das so nah beieinander ist. Gerade feiert ihr noch und steht auf der Bühne, er war dabei und im nächsten Moment fließen die Tränen und das ja wahrscheinlich tagelang bei euch.
Ja, also es war natürlich, ist natürlich eigentlich ein bisschen genereller, für diese Dualität steht das, aber ja, es ist natürlich sehr stark beeinflusst, weil es genauso ist, wie du sagst. Und
wie hat die Band das mittlerweile weggesteckt? Kann man das wegstecken, sowas?
Es ist ja immer noch sehr frisch.
Ja.
Also es ist ja immer noch anderthalb Monate erst her. Und wir haben es so verpackt, dass wir häufiger im Guten an ihn denken. Wir haben ihn auch immer dabei, wir haben ein Foto von ihm immer dabei und er wird immer mitfahren. Aber die Art und Weise des Verlustes und die Plötzlichkeit, das ist halt etwas, was noch lange nachwirken wird. Und wir merken halt jetzt auch an jeder Stelle, wo und wie er fehlt. Und er war einfach Teil der Familie. Ich kannte ihn seit fast 40 Jahren, er ist neben mir aufgewachsen. Und viele andere hatten auch eine sehr enge Verbindung schon zu ihm aufgebaut, weil er es auch sehr einfach gemacht hat. Und es gibt halt immer wieder Momente, wenn man irgendwo ist, zum ersten Mal, nachdem er nicht mehr da ist, wo man da weiß, das wäre eng mit ihm verknüpft. Also Rock am Ring war beispielsweise, seitdem wir das erfahren haben, so darauf. Es war sein Zuhause. Es ist halt, wie oft er die Nordschleife gefahren ist und wie oft er beim 24-Stunden-Rennen war. Und als er gehört hat, wir spielen da, das wäre so genau sein Wochenende gewesen. Und deshalb sind da natürlich sehr viele Tränen geflossen. Und auch die Karnevalssession wird natürlich sehr heftig, weil wir da natürlich viele Menschen treffen werden, die ihn kannten und viele Orte besuchen werden dann zum ersten Mal, wo man automatisch Erinnerungen dann auch wieder verknüpft.
Ich habe dich jetzt mal ganz offensiv darauf angesprochen, wie werdet ihr denn in der Session damit umgehen, weil ihr werdet sicherlich darauf angesprochen. Sagt ihr, ist in Ordnung oder will man dann irgendwann damit auch, naja, abschließen ist das ein blödes Wort, aber will man da eigentlich dann sagen, pass auf, das ist jetzt Session und der Tom hätte auch gewollt, dass wir hier einfach Karneval-Session wieder feiern?
Nee, also ich finde das gut, wenn die Leute uns ansprechen. Ich habe das ja am Anfang unserer Bandgeschichte ähnlich schon mal erlebt, weil mein Vater ja sehr früh plötzlich gestorben ist und da auch da die Aufmerksamkeit groß war und da mich auch sehr viele immer drauf angesprochen haben. Deshalb, vielleicht ist es bei den anderen in der Band noch nicht so gelernt, aber ich finde es gut, wenn Leute uns darauf ansprechen, weil dann merkt man, sie erinnern sich daran und erinnern sich an ihn und das passiert jetzt auch schon, ob es nun Veranstalter sind oder Security-Mitarbeitende, die ihn alle gut kannten und ich finde es auch gut und das tut auch gut und ja, der Karneval ist primär, denkt man immer an Feiern und Konfetti, aber die Emotionen, ich meine, da wird auch geweint. Also ich habe oft genug Leute auch Clowns weinen sehen im Karneval.
Dein Papa hast du gerade angesprochen, man kann das nicht vergleichen, das ist völlig klar, aber hast du trotzdem so einen Flashback und dachtest, ach krass, jetzt trifft's mich hier gerade schon wieder?
Also ich dachte weniger, jetzt trifft's mich schon wieder, so nach dem Motto Selbstmitleid, aber natürlich hat mich das sehr stark daran erinnert, weil die Umstände halt ähnlich waren. Klar, bei meinem Vater war es irgendwie was eine gesundheitliche Geschichte. Der Unfall hat es noch mal tragischer gemacht, weil man da dann eher so dachte, okay, krass, das war halt so ein blöder Zufall. 3 Minuten früher wäre es vielleicht nicht passiert. Hätte ich vielleicht ein Lied weniger gespielt, hätte ich ein bisschen weniger gelabert, wäre das nicht. Also in so eine Richtung. Aber prinzipiell hat mich das natürlich sehr krass daran erinnert. Und er war natürlich auch eine sehr enge Verbindung, weil er halt auch einer, der war halt auch ein guter Freund von meinem Papa, der mich immer noch an ihn erinnert hat. Und das sind schon sehr viele Fäden, die da ineinander gegriffen haben. Deshalb, ja, das hat mich schon sehr wieder dann auch daran erinnert, natürlich.
Also Foto werdet ihr von Tom dabei haben, sowohl in der Session als auch auf der Tour. Trone und Konfetti. Das sind dann 15 Jahre. Beginnt doch bestimmt auch so ein, so ein Durchgehen. Das sind unsere Setlisten. Was soll denn alles rein in 15 Jahre? Also irgendwann muss man sich entscheiden. Wisst ihr, wann der Moment kommen wird, wann ihr sagt, das sind die Songs, die in diese Tour reinkommen? Es wird eine Deutschland-Tour. Also es geht ja wirklich durch viele Städte.
Das wird wie immer, ist das bei uns, sagen wir mal, das sind dynamische Prozesse bei uns. Bei so einem basisdemokratischen Haufen, wie wir das sind, wird viel und lange auf jeden Fall gesprochen, diskutiert und vielleicht auch ein bisschen sich gezofft, welcher Song jetzt reinkommt oder nicht.
Das Gute mit 5 kann man, wenn alle die Hände hoch machen, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass immer einer in der Mehrzahl ist, oder?
Ja, das stimmt, aber wir machen manchmal so Punktesysteme, wo jeder dann Punkte für einen Song verteilen darf und dann hat man auch Gleichstände und es ist wirklich immer sehr spannend, aber wir werden uns immer einig werden und das ist ja so in 15 Jahren, hat man halt auch, ich meine, wir machen jetzt das Album oder das 6. oder 7. Studioalbum. Wir haben, glaube ich, dann 70 Lieder und alle sind irgendwie ja auch, mag man ja auch und man kann aber nur 24 oder so spielen oder 23, je nachdem. Und dann muss man halt in irgendeiner Art und Weise einen Cut setzen. Aber wir werden uns da irgendwie einig werden, da bin ich mir ziemlich sicher.
Wie viel dürfen die Fans da reinreden in so Setlisten?
Bis jetzt noch wenig. Also wir haben überlegt, irgendwann mal so ein Konzert zu machen, wo die Fans die Setliste bestimmen dürfen. Bis jetzt aber eigentlich was wir mal geändert haben, ist, wir haben die Session-Single mal geändert wegen einer Publikumsreaktion. Das war im zweiten Jahr. da haben wir in Piranha in Köln gespielt und da hatten wir eigentlich schon Videodrehtermine und Set, war alles klar für den Song Stähneflair damals. Der sollte die Sessionssingle eigentlich sein. Und dann haben wir aber da an dem Abend zum ersten Mal immer noch Door gespielt. Und die Leute haben einfach nicht aufgehört, das Lied weiter zu singen. Und man kriegt ja auch mit, was für eine Energie dann da irgendwie im Raum ist. Und dann haben wir quasi hinter der Bühne noch, während die Leute quasi noch gesungen haben, unseren Plattenboss angerufen und haben gesagt, stopp, wir müssen alles umändern. Und das war 2 Tage vor Videodreh. Ach, genau. Ja.
Da ist das Management und alle drumherum sehr begeistert.
Die waren sich sehr gefreut, haben die sich.
Ja, warum ich auf die Fans anspreche, also zum Beispiel Marie ist so ein Song, weiß ich immer wieder, bei Auftritten plötzlich ruft einer, Marie, spiel mal. Also das ist ja so ein Song, den habt ihr dann, oder nehmt ihr auch immer ganz bewusst immer wieder rein, ne? Auch da haben, glaube ich, die Fans schon ein bisschen mitgeredet, sei ehrlich. Oder liebt ihr den selber auch so sehr?
Also wir spielen den auch gar nicht mehr immer.
Ja,
so,
eben,
aber immer wieder. Immer wieder, ja. Klar, also der ist ja schon einer der Songs, ne, da gibt es auch ein Video dazu, das war so eine Fast-Single und so, das gibt's, also den, und der hat ja auch von so Songs, ich sag jetzt mal Hartschunkel-Songs, haben wir ja nicht so viele, deshalb ist der auch eine Farbe, und klar, es gibt immer wieder Momente, wo der sich gewünscht wird und dann spielen wir das natürlich gerne, also Zurufe aus dem Publikum, da reagieren wir natürlich schon drauf.
Köln ist natürlich ausverkauft, ist ja klar. Welche Städte, auf welche freust du dich ganz besonders?
Also ich freue mich, da, ne, sind sehr viele alte Bekannte dabei. Ich freue mich sehr auf München, da sind wir dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie oft wir da jetzt schon sind. Tatsächlich freue ich mich auch auf Dortmund, das war letztes Jahr richtig, richtig geil. Aber es sind 2 neue Städte, also auf Münster. Wir haben in Münster Region schon ein paar Mal gespielt und das war immer wundervoll und immer cool. Und da in der Ecke waren wir aber selten und da jetzt in Münster zu spielen, da freue ich mich. Und Hartelijke Groot, das war bestimmt super Schlimmes, aber auf Amsterdam freue ich mich. Das ist richtig cool.
Und wie kam es denn dazu? Also,
wir waren letztes Jahr in Venlo, aber Venlo ist ja, okay. So, also wenn man sagt, Venlo ist Holland oder ist Niederlande, das ist ja so ein bisschen gestrunzt, weil das ist direkt an der Grenze und ob ich jetzt in Mönchengladbach oder in Venlo spiele, das ist dann jetzt so ein bisschen, deshalb wollten wir jetzt aber mal richtig rein und dann haben wir gesagt, ja komm, dann aber dann auch ab nach Amsterdam.
Aber wisst ihr da so, okay, da gibt es eine Fanbase oder woher wisst
Keine
ihr?
Keine Ahnung, weiß ich, wussten wir in Wien auch nicht oder in Zürich, also
und irgendwann
muss man
New
ja
York.
Mal probieren. Nein, so weit wird es nicht gehen. Ja. Aber Amsterdam ist ja jetzt auch nicht so weit ab und der Laden, der wir spielen, ist jetzt zwar nicht mini, aber so, dass, also wir sind da optimistisch und also keine Ahnung, es gibt ja eine holländische Band, die klauen ja unsere Lieder und spielen die einfach in Holland, vielleicht denken die Leute dann, kennen das dann irgendwie, weiß ich nicht genau.
Alle Konzerttermine in den Shownotes auch verlinkt und hat der Kaffee geschmeckt eigentlich?
Der war sehr lecker, ja.
Ja, wunderbar. Dann bin ich beruhigt und sage ganz herzlich Danke. Das war ein intensiver teils, aber auch sehr launiger Talk und hat mir sehr viel Freude gemacht, dass du da warst. Lieber Basti Kampmann, grüß alle anderen Casallas und wir sehen uns irgendwo im Jecken Sommer in Kölle und im Rheinland wieder.
Das machen wir. Danke Nico, danke allen da draußen. Bis ganz bald. Tschüss.
Kölsch und J, der Rheinland-Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von der DB Regio NRW. Wir bringen euch gern hin.